Ich grüße euch herzlich zu diesem Gottesdienst. Ich freue mich, dass ich wieder bei euch sein darf. Und ich muss ja sagen, wir haben ja eigentlich schon so viel gehört, dass wir eigentlich schon genug haben. Ja. Gott ist unergründlich. Wie kann man über was reden, was man nicht versteht? Über jemanden, den man nicht versteht. Und ich habe ja noch einen Text vorgegeben bekommen für diese Predigt. Und es ist eigentlich der Text, den wir auch für die, bei den Gideons als Motto haben. Sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Steht in Jesaja 55. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen. Und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde drängt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Wir hatten diese Woche königlichen Besuch in Deutschland. Millionen saßen vor dem Bildschirm und haben sich das angeschaut. Und es geht eine Faszination von aus. Und Tausende sind hingelaufen, um etwas von diesem königlichen Hauch, dieser Atmosphäre mitzubekommen. So soll eine große Stille über dem Brandenburger, am Brandenburger Tor gewesen sein, als der König da ankam. Doch als er nur die Hand hob, jubelte das ganze Volk los. Ja, so dankbar sind die Menschen für einen lieben Gruß von dem natürlichen König. Unser Herz sehnt sich offenbar nach einem König. Einem König, der seinem Volk wohlwollend zugetan ist. Und hier in unserem Text haben wir ein Wort von einem König. Wir haben ja auch gesungen, dass Gott unser König ist. Wir haben ein Wort von einem König, von einem König der ganzen Welt, von dem König, der ewig ist, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und er sagt, er ist ein König, der unergründlich ist, unfassbar, so total anders als wir. Ein König, der sich im Gegensatz zu dem König Charles um dich und mich kümmert. Er ist jetzt da und sieht dich und hat dich im Blick und er will mit dir reden. Zum König Charles können wir nicht mit unseren Sorgen kommen. Aber zu diesem König, zu diesem ewigen Gott, da sagt er sogar, werft doch eure Sorgen auf mich. Ein ganz anderer König. Das würde König Charles nie sagen. Der hat vielleicht eigene Probleme, mit denen er auch zu Gott kommen müsste. Vielleicht tut er das auch. Ja, unser Gott ist unergründlich, unerforschlich und unfassbar. Er ist sogar ein König, den die Menschen gar nicht nachlaufen. Die Menschen leben am liebsten ohne diesen Gott. Und er muss uns auf die Sprünge helfen, dass wir nach ihm suchen. Er fordert uns auf, ihn zu suchen, ihn, den unergründlichen Gott. Jedenfalls ist das Thema des heutigen Gottesdienstes. Und natürlich kommt einem da der Gedanke auf, wie kann ich über etwas predigen, was ich selbst nicht verstehe. Über jemanden, der unergründlich ist. Und ich dachte zuerst, ich kann mal eine ganze Reihe Beispiele aus dem Alten Testament, dem Neuen Testament über Gottes Handeln erwähnen. Jedes Beispiel wäre ja ganz anders als das, was wir Menschen als Lösung des Problems ansehen würden. Er hat eigene Wege. Ich dachte, das kannst du nicht machen. Du findest ja gar kein Ende und keinen Anfang bei all den Beispielen über Gottes wunderbares Handeln, über seine Andersartigkeit. Also habe ich gedacht, ich gucke, was Gott selbst sagt über sich, was er selbst zu uns sagt, damit wir ihn verstehen. Also habe ich mir dieses Wort vorgenommen und hoffe, dass er sich uns offenbaren will, dass er sich uns zeigt, wie er ist. Das nennt man ja Offenbarung. Gott offenbart sich uns und zeigt uns eine Eigenschaft, einen Wesenszug von ihm. Vor allen Dingen den Wesenszug, wie er zu uns steht. Paulus schreibt, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Und Gott möchte, dass wir das von ihm kennenlernen, was er auch uns zeigen will, was er uns in seinem Wort mitteilt. Und er fordert uns auf mit dem Ruf, sucht doch den Herrn, während er sich finden lässt, ruft ihn an, während er nahe ist. Er ist jetzt nahe. Der Große, der Allmächtige, der Schöpfer des Weltalls und der Erde, der schaut auf diese Erde und auf uns Menschenkinder und er schaut uns ins Herz. Er sieht unsere Gedanken. Ja, der König Charles fordert nicht auf, dass wir ihn suchen. Ja? Wir laufen ihm nach. Aber bei Gott ist es anders. Er möchte sich von uns finden lassen. Er sehnt sich nach der Gemeinschaft mit uns, mit dir und mir. Er sehnt sich nach der Gemeinschaft mit dir und mir. Als man König Charles ein Festbankett gab, hat er genau ausgewählt, wer an diesem Festbankett teilnehmen darf. Da waren wir nicht dabei. Gott will dich zu seinem Festbankett dabei haben. Sucht mich. Eine Aufforderung, die erstmal ratlos macht. Wo soll ich ihn suchen? Aber Gott sagt uns, wenn du mich suchst, dann lasse ich mich von dir finden. Er kommt uns entgegen. Ich weiß, dass ich ihn nicht finden kann mit eigener Kraft, mit eigenen Tricks. Ich bin darauf angewiesen, dass er sich finden lässt. Wenn wir ihn suchen mit unserem Herzen, dann sagt uns dieser Gott, wie wir es anstellen sollen. Ruf mich an. Ruf mich an. Ich bin dir nahe. Er fordert mich auf, mit ihm zu reden, als ob er neben mir stünde. Ja, noch inniger, als ob er in meinem Herzen sei. Als ob er mich, als ob er die Regung meines Herzens kennen würde. So nah ist er mir. Er kann das wirklich. Er sagt, ich sehe deine Gedanken von ferne. Gott, der Unsichtbare, den das Weltall nicht fassen kann, ist mir so nah, dass ich mit ihm reden darf und es auch tun soll. Und was darf ich mit ihm reden? Ja, alle eure Sorgen dürfen wir bei ihm abladen, weil er für uns sorgen will. Gott sorgt für uns. Wir dürfen ihm sagen, wenn wir ihn vermissen, wenn wir uns von ihm alleingelassen fühlen, wenn wir nicht spüren, dass er bei uns ist, wenn die Sicht auf ihn verdunkelt ist in unserem Leben, mit unseren Sorgen, und wir verzweifelt nach ihm Ausschau halten um Hilfe. Vielleicht lässt Gott uns manchmal in Krisen kommen, damit wir nach ihm suchen. Leider ist es oft so, dass Schwierigkeiten uns erst wieder dahin bringen, nach ihm zu suchen und ihn zu rufen. Die Geschichte vom Volk Israel ist ja voll davon, dass sie sich von Gott abwandten. Dann hat Gott sie den Feinden überlassen. Und dann schrien sie wieder zu Gott. Und als sie sich ihm zuwandten, dann half er ihnen auch wieder. Tatsächlich kann auch manchmal Leid Gnade sein, dass wir wieder neu uns ausrichten auf Gott, ihm neu zuwenden. Ja, sucht denn Gott nur die, die ein anständiges Leben führen, die hohes Ansehen haben? Gott spricht zu den Gottlosen. Der Gottlose verlasse seinen Weg. Und der Mann der Bosheit seine Gedanken. An solche wendet sich Gott? Genau. Der Gottlose verlasse seinen Weg. Und der Mann der Bosheit seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Das ist ja ein Reichtum. Wenn wir von Reichtum sprechen, meinen wir Geld, Gold, Hab und Gut. Das spielt bei Gott keine Rolle. Wenn Gott von seinem Reichtum spricht, wenn er selbst sagt, dass er reich ist, dann ist es für uns auch nicht möglich, diesen Reichtum zu quantifizieren, zu sagen, okay, er ist so und so groß, dieser Reichtum an Gnade, an Vergebung, an Erbarmen, oder so groß, oder ich weiß nicht, wie groß. Nein. Gott selbst sagt, so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel sind meine Gedanken höher als eure Gedanken. Und um so viel größer ist auch mein Reichtum. Mit diesem Reichtum lockt er uns, nach ihm zu suchen. Er ermutigt den gottlosesten und den bösesten Menschen und sagt, bei mir ist so ein Reichtum an Vergebung, dass es für dich reicht. Dir wird alle Schuld vergeben, aber kehre um zu mir, damit ich dir diesen Reichtum schenken kann. Verlass deine bisherigen Wege und wende dich einfach zu mir. Dann macht uns Gott deutlich, dass wir diesen Reichtum nicht ermessen können. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, eure Wege sind nicht meine Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Habt ihr schon mal was von dem Hubble-Teleskop gehört? Das ist ja so eine Sonde, die da im Weltraum fliegt und Bilder vom Weltall auf die Erde schickt. Wir Menschen haben den Wunsch, das Ende des Weltalls zu finden. Ich sage, das muss doch ein Ende haben. Das kann doch nicht anders sein, als dass es ein Ende gibt. Und ich habe da mal gehört, dass ausgehend von der Theorie des Urknalls und der Ausdehnungsgeschwindigkeit im Weltall, das so etwas über 30 Milliarden Lichtjahre groß wäre. Also Lichtjahr ist ja schon etwas Unfassbares. Ja, wir reden ja hier, das Licht vom Mond zur Erde braucht eine Sekunde. Von der Sonne braucht es, glaube ich, ein bisschen mehr als eine Minute. Dann gibt es Entfernung innerhalb unserer Milchstraße. Da reden wir schon von Lichtjahren, wo die anderen Sterne so weit weg sind, dass das Licht mehrere Jahre braucht, bis es zu uns kommt. Und wenn wir die Milchstraße sehen, mal am Himmel, dann ist das für uns ja ein Nebel, wie ein Nebel. Millionen, Milliarden von Sternen sind da. Unfassbar. Und sowas nennt man eine Galaxie. Und jetzt gibt es im Weltall noch viele weitere Galaxien und die sind Millionen von Lichtjahren entfernt. Millionen von Lichtjahren, Galaxien, Milliarden von Sternen, unfassbar. Und dann gibt es Galaxien, die sind Milliarden von Lichtjahren entfernt. Das heißt, das Licht, was da zu uns kommt, ist schon Milliarden von Jahren unterwegs. Und jetzt hat das Hubble-Teleskop eine Galaxie, Fotos von einer Galaxie zur Erde geschickt, die über 100 Milliarden Lichtjahre entfernt ist. Und da sagen die Forscher, nach unserer Berechnung darf es das gar nicht geben. Das ist ja noch weiter, als wir gedacht haben. Das wirft ja unsere ganzen Theorien über den Haufen von Urknall und Ausdehnungsgeschwindigkeit. Ja, und jetzt komme ich als kleiner Marcel hierher und behaupte, ihr werdet es nie finden, das Ende des Weltalls. Weil Gott hier sagt, es ist unendlich, es ist unerforschlich. So viel meine Gedanken höher sind als eure Gedanken. So wie das Weltall höher ist als die Erde. Wir werden die Enden des Weltalls nicht finden und ich glaube, dass wir sie niemals finden werden, auch wenn immer wieder neue Thesen entstehen werden über die Größe vom Weltall. Wenn Gott diesen Vergleich mit dem Weltall benutzt, dann ist das für mich ein Grund zu glauben, dass wir nie die Enden des Weltalls mit unseren menschlichen Möglichkeiten finden können. Wenn er also reich ist an Vergebung und er benutzt dann auch diesen Vergleich mit dem Unterschied von Erde und Weltall, dann heißt das für mich, die Vergebung Gottes ist unendlich. Sie ist größer als das Weltall. Wenn das Weltall Grenzen hätte, da wäre die Vergebung zwar immer noch riesengroß, wenn die Vergebung Gottes so groß wäre wie das ganze Weltall. Aber irgendwann in irgendeiner Ewigkeit wäre es zu Ende. Und die Vergebung, die Liebe, die Gnade Gottes hat kein Ende. Sie ist grenzenlos, größer als das ganze Weltall. Er greift zu diesem Bild mit diesem Weltall, mit diesem Himmel. Er selbst sagt uns, meine Vergebung, meine Gnade ist größer als das ganze Weltall und reicht für alle Ewigkeiten. Du brauchst keine Sorgen mehr zu haben. Die Vergebung steht felsenfest. Und nun kommt das Wort von ihm, denn wie der Regen fällt vom Himmel und der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde drängt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden. So wird mein Wort auch sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkommen. Es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Zuerst dachte ich, da ist jetzt in der Logik ein Sprung von dem Text. Aber Gott macht bestimmt keine Sprünge. Und er spricht ja von seinem Wort, von der Wirkung, von der Kraft, kräftigen Wirkung seines Wortes. Vorher sagt er, wie unerforschlich er ist. Und er vergleicht sein Wort mit Regen und Schnee. Regen und Schnee kehren ja tatsächlich wieder zum Himmel zurück durch die Verdunstung. Aber sie richten aus, was sie tun sollen. Sie befeuchten die Erde und es gibt für uns alle Brot und Gemüse und Obst. Ja, ohne Regen geht das nicht. Und wir wissen von den Gebieten, die keine Regen haben, oder wenn jetzt in Frankreich und Spanien es lange nicht geregnet hat, wie der Aufschrei groß ist über die bevorstehende Dürre. Mit diesem Regen vergleicht Gott sein Wort. In seinem Wort steckt die Kraft, gute Früchte in unserem Leben zu bringen, dass sie wachsen. Ohne sein Wort sind wir Menschen trostlos, haben wirklich keine Nahrung. Und wir suchen danach anderen Ernährungsquellen. Und die machen uns oft krank. Machen uns krank, vielleicht sogar süchtig. Gottes Wort ist also kein netter Roman, kein nettes Sachbuch, das man lesen kann. Es ist so lebensnotwendig wie der Regen für das Wachstum unserer Nahrungsmittel. Natürlich kann ich Gottes Wort lesen wie ein Buch, wie ein interessantes Buch. Das erinnert mich an unsere zu zementierten Straßen und Häuser, wo der Regen abfließt sofort in den Gully rein. Konnte der Regen nicht ausrichten, wozu er gesendet wurde. So kann man die Bibel auch lesen. Es perlt ab, Gottes Wort perlt ab. Ich lasse es nicht in mein Herz. Ich lasse die Liebe Gottes nicht in mein Herz. So können wir mit Gottes Wort auch umgehen, aber das wollen wir nicht. Aber Gott ist in Bezug auf sein Wort noch konkreter. Johannes schreibt, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus, das fleischgewordene Wort. Wenn wir den Satz in Jesaja nochmal mit dem vom Wort Gottes mit Jesus ersetzen, dann heißt es, so wird Jesus auch sein, der aus meinem Mund hervorgeht. Er wird nicht leer zu mir zurückkommen, sondern Jesus wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich ihn gesandt habe. Das hat er auch getan. Dieser Jesus wird also mit dem Regen verglichen, ohne den es keine Frucht, kein Brot, kein Leben gibt. Und Jesus ist sich auch nicht so schade, dass Millionen von Menschen ihn ablehnen. Er bietet die Gnade jedem an. Aber viele Millionen nehmen ihn an, lassen ihn in ihr Herz und begreifen, dieser Jesus hat unbegreiflich viel Liebe zu mir. Einen unergründlichen Reichtum an Gnade und Vergebung hat er geschaffen. Dieser Moment auf Golgatha hat Bedeutung für alle Ewigkeiten. Jesus wurde auf die Erde gesandt, um genau das zu bewirken. Meine Vergebung, meine Sündenvergebung. Um genau das zu bewirken, um zu sehen, Gott hat dich so lieb, dass er seinen eingeborenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für dich hingegeben, damit du errettet wirst. Jesus tat, was dem Vater gefiel. Er nahm unsere ganze Schuld auf sich. Und Paulus schreibt dann an die Epheser, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Der unausforschliche Reichtum des Christus. In ihm sind alle Schätze verborgen. Alle Gnade ist in ihm enthalten, alle Liebe von Gott. Wir können Gott nicht sehen und beschreiben. Doch was Gott uns von sich zeigt, ist genug für uns. Sein unermesslicher Reichtum an Erbarmung. Größer als das Weltall. Sein unermesslicher Reichtum an Vergebung. Alles, alles wird vergeben. Dem Bösesten wird vergeben. Sogar alle unsere bösen Gedanken werden vergeben. Ich darf ihm sagen, wenn ich nicht frei werde von bösen Gedanken, er vergibt. Und er ist treu. Er entzieht uns diesen Reichtum seiner Gnade nicht. Er entzieht uns den Reichtum seiner Gnade nie, nie, in alle Ewigkeiten nicht. Wir werden in alle Ewigkeit seine Gnade rühmen. Er bringt uns sicher zu sich nach Hause. Dann werden wir ihn sehen, wie er wirklich ist. Dann haben wir wahrscheinlich keine Fragen mehr. Dann werden wir ihn nur noch loben und rühmen. Ewig dankbar sein für seine Gnade. Gott sagt in Jeremia, ich kenne deine Gedanken. Und ich kenne ja meine Gedanken, die ich über dich habe. Ich kenne meine Gedanken. Gott kennt auch seine eigenen Gedanken. Ich kenne meine Gedanken, die ich über dich habe, sagt er. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu geben. Und die Zukunft ist eine ewige Zukunft bei ihm. Ja, in Psalm 145 heißt es, groß ist der Herr und sehr zu loben. Seine Größe ist unerforschlich. Seine Liebe unerforschlich. Seine Gnade, sein Erbarmen. Wir haben einen wunderbaren Gott. Amen. Amen.